Wellenbrecher-Podcast. Tiefgründige Gespräche rund um die UN-Ozeandekade.
Moin und herzlich willkommen bei unserem Ozeandekaden-Podcast mit mir, Eva, und
mit mir, Annabelle.
Genau, wir freuen uns, wieder aufzunehmen. Und Annabelle, du hast heute was mitgebracht, richtig?
Ja, genau. Also ich glaube, Thema Mikroplastik für die erste Folge zu der Herausforderung Verschmutzung verstehen und bekämpfen, also Herausforderung 1, war relativ offensichtlich. Und deswegen habe ich mir als Inspiration das Strategiedokument der UN-Ozeandekade durchgelesen.
Das Strategiedokument, das ist quasi das Dokument, was von denen geschrieben wurde, zu eben dieser Challenge, richtig? Ist das von der deutschen UN-Ozeandekaden-Komitee oder ist das so overall von der ganzen Ozeandekade?
Das ist von allen, also vom UN-Programm quasi.
Ja. Weil ich hatte einmal, also wir reden ja über die ganzen Sachen gleich noch und die sind ja sehr Deutschland betreffend, sagen wir mal so, oder betreffen sehr die deutschen Küsten. Deshalb hatte ich mich das gefragt, ob das quasi explizit vom deutschen Komitee ist. Aber vielleicht können wir da gleich auch nochmal drüber sprechen, genau.
In diesem Strategiepapier werden die verschiedenen Meeresverschmutzungsursachen quasi in verschiedene Gruppen aufgeteilt, unter anderem Chemikalien. PFAS habe ich auch überlegt, ob wir da die Folge zu machen. Ich habe mich dagegen entschieden. Zu den Chemikalien zählen auch Düngemittel und Kosmetika. Dann die anderen Kategorien sind Öl, Plastik, biologisches Material. Hier sind Subgruppen wie Nährstoffe, Pathogene, antimikrobielle Resistenzen. Die fünfte Gruppe sind Radionukleide. Und dann gibt es noch die letzte Kategorie Energie. Und das sind unter anderem Licht und Lärm.
Also auch Verschmutzungen, auf die man quasi nicht auf dem ersten Blick drauf kommt. Also gerade so Lärm hat man ja mittlerweile heute mehr auf dem Schirm. Aber Licht. Hallo?
Ja, was wolltest du sagen? Wie fühlst du dich?
Ich fühle mich belästigt. Ich nehme an, das war irgendein Unterwasserlärm.
Ja, genau, das heutige Thema.
Wow.
Ja, ich habe das aus der einen Doku geklippt. Ich hoffe, es ist in Ordnung.
Aber wir verraten einfach nicht welche.
Nein, wir verraten schon welche. Okay. Nein, ganz ehrlich gemeint, was für ein Gefühl hattest du gerade, als ich dich mit dem Lärm unterbrochen habe, sozusagen?
Ja, es ist schon belästigt, beschreibt es schon ganz gut. Also ich konnte mich A, nicht mehr konzentrieren auf meinen Satz. Und B, dachte ich auch, Entschuldigung, was soll das? Ich rede hier gerade. Und ja, es lenkt einfach ab.
Genau. Ich kann das sonst noch ein bisschen...
Ja.
Gestört. Ich kann das sonst noch ein bisschen länger abspielen. Also es ist ein Ausschnitt aus der Doku Sonic Sea. Die haben wir euch auch in den Shownotes verlinkt. Und das ist ein O-Ton aus, ich meine, es ist Vancouver. Da haben sie ja diese große Orca-Beobachtungsstation. Da hört man ja, finde ich, relativ schön, dass sie am Anfang des Tons relativ gut. Und dann kommt halt dieses Schiff vorbeigefahren und das tönt halt komplett die ganze Umgebung aus und die verstehen sich eigentlich gar nicht mehr untereinander. Genau, und das ist auch so das Hauptthema, auf das wir heute hinaus wollen. Denn das Paper, was ich mir rausgesucht habe, heißt übersetzt die Unterwasserklangschaft der Nordsee. Es gibt auch ein ähnliches zur Ostsee, aber das hier wurde von einem, wir hatten ja gesagt, wir versuchen deutsche Erstautoren und so was alles rauszusuchen. Und das hier wurde von Frithjof Bazán unter anderem, also als Erstautor geschrieben und der ist angesiedelt am BSH.
Genau, ich sollte kurz erklären, was das BSH ist. Genau, Entschuldigung, mein Stichwort und ich habe es verpasst. Das BSH ist eine Abkürzung und das steht für Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie. Also es ist quasi sowas wie die zentrale maritime Behörde Deutschlands und deren Sitz ist in Hamburg und in Rostock.
Mhm.
Und die widmen sich eben Aufgaben wie zum Beispiel der Schifffahrt, Ozeanographie, Hydrographie, Windenergie, aber auch sowas wie Vermessung, Meeresschutz. Ja, ich glaube, das umfasst es eigentlich. Oder, Annabelle, habe ich was vergessen?
Ja, es ist quasi eine bundesnahe Behörde. Nicht primär ein Forschungsinstitut per se, obwohl da auch Forschung stattfindet und die auch wissenschaftliche Publikationen schreiben, wie in diesem Fall. Also, ich leite das ganze Thema mal ein bisschen ein. Die Nordsee ist halt einer der verkehrsreichsten Seegebiete der Welt. Dadurch, dass es so verkehrsreich ist, gibt es auch besondere Umweltauswirkungen. Es gibt viele unbeabsichtigte Begleiterscheinungen der Schifffahrt und das sind halt unter anderem Luftverschmutzung, aber auch Unterwasserlärm, so wie wir eben auch gehört haben. Und hinsichtlich dessen ist es halt eine große Sorge für Naturschutz und auch Ressourcenbewirtschaftung. Es gibt dazu auch gewisse EU-Strategien. Also im Jahr 2008 wurde die Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie, auf Englisch Marine Strategy Framework Directive, von der Europäischen Union erlassen, wo drin, also da sind irgendwie 11 große Richtlinien und eine dieser Richtlinien befasst sich speziell mit Unterwasserlärm und das Ziel war es, bis 2020 einen guten Umweltzustand zu erreichen, um die Biodiversität der europäischen Lebensräume zu erhalten. Okay, also man muss sich das so vorstellen, es gibt diese EU-Richtlinien, die vorgegeben werden, aber dann muss das ganze Jahr auch sozusagen beobachtet werden und das ist so ein bisschen das, worauf diese Studie hinausführt. Ich habe auch im Zuge dieses Papers nochmal sehr viel über Ton gelernt. also es gibt einmal Hertz, das ist quasi diese Einheit für Tonart oder Frequenz und das ist aber nicht die Lautstärke. Also zum Beispiel 50 Hertz sind ein tiefes Summen, während 50 Kilohertz eher so ein hohes Pfeifen ist. Also diese 50 Kilohertz stelle ich mir so ein bisschen vor wie, kennst du diese Hundepfeifen, wo man reinbläst und dann aber den Ton eigentlich nicht hört, aber der Hund hört den Ton? Genau.
Also ich glaube, was man festhalten kann, was du sagen wolltest, ist einfach nur, dass es Töne gibt, die können wir Menschen nicht hören und das ist nicht ungleich irgendwie Lautstärke. Es geht nur darum, dass Schiffe sehr viele verschiedene Frequenzen abdecken. Hm. Genau, das ist quasi der Punkt.
Ja, und was ich auch noch in der Einleitung interessant war, war, dass der Geräuschpegel bis zu 150 Kilohertz wohl abnimmt in 50 Kilometer Entfernung. Also, sie sagen hier unter anderem, dass kleinere Boote mit schnelleren Propellern erzeugen weniger tiefe, frequente Geräusche und die breiten sich nicht so weit aus wie diese Riesenschiffsmotoren, was ja irgendwie auch
Sinn ergibt. Also, was wir uns merken können, ist, Geräusche mit einer geringeren Frequenz breiten sich viel weiter aus. Also die kannst du viel weiter weghören. Und wenn ich das richtig verstanden habe, haben diese großen Schiffe, die eben vor allen Dingen Geräusche mit einer geringeren Frequenz erzeugen, daher eine viel größere Reichweite.
Ja, okay, genau.
Gut.
Das Ganze, wenn wir jetzt eher auf die Methoden abgehen, ist angesiedelt in einem Projekt, das heißt Gemeinsames Überwachungsprogramm für Umgebungslärm in der Nordsee. Und das in Teil diesem Projekt haben sie von 2019 bis 2020 an 19 verschiedene Stationen, die über die Nordsee verteilt waren, halt diesen Unterwasserlärm gemessen. Die zeitliche Raumabdeckung variiert sehr. Also an manchen Stationen haben sie teilweise nur 33 Tage messen können. Genau, das Ziel war einfach, Messungen zu machen, um politischen Entscheidungsträgern zu der Bewertung und der Auswirkung von Unterwasserlärm als Management-Tool mit beizugeben. Es ist spannend, die Hypothesen, also da die Hauptfragen so ein bisschen zu besprechen.
Ja, ich denke schon. Einfach okay. Um zu sehen, wo die Reise hingeht.
Okay. Also die erste Frage, die Autoren beantworten wollten, war, wie sehen die akustischen Eigenschaften an den einzelnen Messstationen aus und welche Gemeinsamkeiten gibt es zwischen den Stationen? Die zweite Frage, die sie beantworten wollten, war, welche Frequenzbänder werden von Wind- und Schiffsverkehr beeinflusst und in welchem Zusammenhang stehen die Schalldruckpegel mit Faktoren? Und die dritte Frage war, wie bewirken sich die Strömungsgeräusche auf die Messdaten aus?
Ich glaube, da müssen wir noch mal ganz kurz ein bisschen was erklären. Mit Strömungsgeräusche ist wahrscheinlich die Geräusche von den Wasserströmungen gemeint, richtig?
Damit ist gemeint die Strömung um die Hydrofone, die sie quasi benutzt haben, ja. Damit man okay. Das rausrechnen kann.
Okay, und bei der zweiten Frage, da sprechen wir ja von Frequenzbändern. Da war genau das damit gemeint, wo wir am Anfang drüber gesprochen haben, richtig? Ob es eine hohe Herzzahl, also hohe Frequenz ist oder eine niedrige Frequenz.
Mhm.
Es geht ja einfach wahrscheinlich darum, welche, also dass man sich die verschiedenen Frequenzen anguckt und schaut, okay, welche Rolle spielt oder spielt hier Wind und Schiffsverkehr und wie hängt das alles so miteinander zusammen?
Ja, tatsächlich haben die Autoren sich nicht bestimmte Frequenzen angeguckt, sondern sie haben die Frequenzen in Terzpegel eingeteilt. Das heißt, die haben immer eine Drittel-Oktave genommen, anstatt jeden einzelnen Ton. Und das aber zwischen den Frequenzen, also schau, das ist nämlich das, was ich super verwirrend fand, aber ich bin da auch nicht aus dem Thema, aber okay. Also man muss sich, das ist ja quasi wie so eine Landkarte. Du hast einmal die Frequenz, die von links nach rechts geht, also von brummend zu hoch, und dann hast du aber nochmal die Lautstärke und die geht vielleicht von unten nach oben.
Okay, ja, jetzt verstehe ich's. Glaube ich. Ja, doch, ich denke schon. Also es sind unterschiedliche Sachen, das muss man sich im Kopf, also das muss man sich klar machen, dass es einmal eine hohe und niedrige Frequenz gibt innerhalb dieses Frequenzbandes und dass da noch das Thema Lautstärke zukommt.
Genau. Das heißt, ich habe dir ein paar Beispiele mitgebracht. Also zum Beispiel hatten wir schon ein bisschen genannt, Schiffsmotor hat eine niedrigere Frequenz, aber einen hohen Terzpegel. Also es ist niedrig, aber laut. Dann hat zum Beispiel, hatten die auch einen Hydrofon in der Nähe von einem Windfarm. Und die Windfarm hat aber eine hohe Frequenz und ist aber niedrig. Das heißt, im Ergebnis ist es ein leises, hohes Quietschen.
Ah, okay. Mhm. Und da kommt tatsächlich, ich habe nämlich gerade nebenbei immer kurz gegoogelt, der Schalldruckpegel rein. Der wird nämlich in Dezibel eingegeben. Also da geht's genau richtig um diese Lärmeemissionen. Genau. Also kann man sich einfach klar machen, man guckt sich die Frequenz an in Hertz und dieser Wert in Dezibel. Und ein Mix daraus ist dann das eigentliche Ergebnis, was es für den Ozean bedeutet. Ja, genau. Mit den Beispielen wird's klar, finde ich. Das ist gut.
Mhm. Aber ja, es ist super verwirrend, weil ich dachte auch erst, dass es nur um, also Dezibel ist ja die Lautstärke geht, aber es ist nochmal unterteilt in, was für eine Art von Ton es ist und nicht nur, wie laut es ist. Wenn wir jetzt eher in die Ergebnisse des Papers reingehen, also die haben halt offensichtlich gefunden, dass viele Stationen, die in der Nähe von Schiffsrouten sind, also kann man sich vorstellen, ich kann auch nochmal gleich in die Karte gucken, aber wahrscheinlich so Ärmelkanal entlang, dass sie da die höchsten Terzpegel gefunden haben. Dann gab es noch eine Station, wo Bauarbeiten an einer Windfarm getätigt wurden. Und dann gab es noch andere Arten von Bauarbeiten oder auch seismische Untersuchungen an zwei weiteren Stationen. Und all diese hatten halt extrem hohe Terzpegel. Dann worüber sie überrascht waren, was ich sehr interessant fand, ist, dass unter anderem sie auch sehr hohe Terzpegel in der Doggerbank gefunden haben.
Ich glaube, zur Doggerbank hatten wir tatsächlich mal eine Meerjungfrauenfolge. Das ist so im Nordwesten der deutschen Bucht von der Nordsee. Und das ist so eine Erhebung in der Nordsee, also eine Sandbank ist es im Prinzip.
Genau, und das ist ein Naturschutzgebiet seit 2004. Richtig. Ja, also da waren sie super überrascht, dass sie unter anderem auch hohen Lärm in dem Naturschutzgebiet gefunden haben.
So groß ist die Doggerbank ja nicht. Warum ist das denn so überraschend? Weil ich meine, Lärm kennt ja keine räumlichen Begrenzungen. Oder sind die so überrascht, weil das so, also vielleicht so flach ist, dass es da hinkommt?
Ich glaube, es ist eher das Zweitere, weil was die Autoren in den Ergebnissen der Studie auch viel beschreiben, ist, dass sich der Lärm viel, viel schneller in flacheren Gewässern ausbreitet als in tiefere Gewässer. Also die horizontale Verteilung von dem Lärm ist wohl schneller als die vertikale Verteilung von dem Lärm.
Ja, was interessant ist, weil Lärm wird wahrscheinlich vor allen Dingen in Küstengebieten verursacht, richtig?
Und die Nordsee ist ja auch nicht so tief.
Ja.
Ja. Genau, das bringt mich nämlich direkt zum nächsten Punkt. Also in den tieferen schottischen und norwegischen Gewässern haben sie unter anderem die niedrigsten Terzpegel gefunden, was auch zu, es war der dritten Frage beantwortet ist, dass Wind ein supernatürlicher Bestandteil von Unterwasserlärm ist. Ich habe mir die Doku Sonic Sea nochmal angeguckt. Ich kenne sie, aber ich dachte, es ist ein guter Refresher für die Folge. Und da fand ich super schön, wie in der Doku auch dargestellt wird, dass Meeresbewohner ja auch zum Beispiel Stürme wahrnehmen und vielleicht ihre Route anpassen, je nachdem, wie das Wetter ist. Also es ist ja, müssen wir uns so vorstellen, wenn wir in ein Flugzeug steigen, dann wissen die Piloten ja auch, wo eventuell Stürme sind und dann wird um dieses Tiefdruckgebiet versuchen, die rumzufliegen oder so. Und das fand ich irgendwie super, auch erstmal darüber zu lesen in dem Paper, dass, ach ja, stimmt, Wellen und Stürme und sowas alles ist auch eine Art von Geräusch, die produziert wird. Und wenn man so gut hören kann, wie Wale, Delfine, Schweinswale etc. pp. Hören können, dann überlegen die sich ja vielleicht auch, okay, schwimme ich jetzt, weiß ich nicht wohin, wenn da gerade ein Sturm ist, oder warte ich vielleicht noch, bis der Sturm weg ist und dann schwimme ich da morgen hin oder irgendwie so.
Ja. Da entlang, wo es laut ist, ne? Das meideten die dann eher.
Ja, genau. Also wenn Wellen entstehen, durch den Wind vor allem, dann erhöhen sich die Schwingungen von den Blasen, von der eingeschlossenen Luft und produzieren in einem Frequenzbereich zwischen 500 Hertz und 50 Kilohertz, also eher höhere Töne. Und der windgenerierte Schall ist abhängig vom Standort, von Wassertiefe, von Windverhältnissen. Und dann war ja noch eine Frage zu Artefakten sozusagen. Und dass halt unter anderem auch Meeresströmungen, Windartefakte oder Geräuschartefakte zum Beispiel auch in niedrigen Frequenzen produzieren, die dann rausgerechnet wurden in dieser Studie. Also, zusammenfassend, es gibt eine zeitliche Variabilität, das ist ein schweres deutsches Wort, im Vergleich zur räumlichen Variabilität der Schalldruckpegel, und das ist auch an den verschiedenen Messstationen relativ gering, also es war überall ungefähr gleich laut. Dann haben sie noch gesagt, dass es eines der größten, bislang internationalsten, tollsten ever Überwachungsprogramme vom Unterwasserlärm ist. Und ich glaube, ist auch noch wichtig vorzuheben, dass die Autoren gesagt haben, dass man auch diese Daten benutzen kann und eventuell, wenn man möchte, auf spezielle Frequenzen nochmal selber nachgucken könnte. Also wenn du jetzt, Eva, Bock hast, zu sagen, okay, ich will jetzt unbedingt wissen, wie die verschiedenen Lautstärken von 600 Herz waren, dann könntest du dir diesen Datensatz runterladen und das auch nachschauen. Also es wurden zum ersten Mal an 19 Messstellen der Nordsee mit einer standardisierten Methode Unterwasserlärm erfasst und hat dadurch einen Maßstab geschaffen, mit dem zukünftige Trends auch gemessen werden können.
Ich finde, man erkennt sehr gut an diesem Paper, dass wahrscheinlich Leute dran mitgearbeitet haben, die nicht so wie wir einen starken meeresbiologischen Background haben, sondern vielleicht auch auf Meeresphysik oder Ozeanographie sehr doll den Fokus gelegt haben. Aber ich habe auf jeden Fall sehr viel gelernt. Und was ich besonders cool finde, ist, dass ja einerseits ziehen sie diese Conclusions, die sie eben gezogen haben, dass sogar in geschützten Bereichen der Lärm da ist und dass es vor allen Dingen im flachen Wasser sich ausbreitet. Und dass es zeitlich variabel ist und nicht unbedingt räumlich. Aber andererseits stellen sie die Daten ja eben zur Verfügung. Und wenn man jetzt zum Beispiel, weiß nicht, Ökologin ist oder sich mit Schweinswalen oder so super gut auskennt, dann könnte man sich ja die Daten schnappen und zusammen mit den eigenen Daten zusammenpacken und gucken, ob das irgendeinen Einfluss hat, auf wo bestimmte Populationen wohnen oder so, leben, und so weiter. Also das finde ich schon richtig cool, dass man dann auch weiter in die Tiefe gehen kann. Plus, es zeigt ja, dass in der Nordsee Lärm ein Problem ist.
Worüber ich auch noch nachgedacht habe, was ich irgendwie sehr spannend fand, sie haben unter anderem halt beschrieben, dass es relativ schwierig war, weil das ja 2020 Anfang der Pandemie war, auch schwer war, Daten zu erheben, also die Daten von den Hydrophonen oder so runterzuladen. Wenn man sich aber die eine Grafik anguckt, die Grafik 5, für alle, die genau nachgucken wollen, dann haben sie da die Frequenzen von allen Stationen bildlich dargestellt in der Grafik. Und da finde ich jetzt aber so, wenn man, wie gesagt, ich kenne den Datensatz nicht super genau, keine Ahnung, statistisch, aber sonst hätten sie es halt ja gesagt, wenn es statistisch anders gewesen wäre, sieht es nicht so aus, als ob weniger Lärm in der Pandemie produziert wurde. Und ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass sie, ja, weil die haben halt bis Ende 2020 gemessen. Würde man da war ja schon Lockdown und sowas alles.
Ja, aber ich glaube, dass die Nordsee, dass der Schiffsverkehr auf der Nordsee natürlich auch von Tourismus und so weiter beeinflusst ist, aber dass es vor allen Dingen auch Transportwege sind, richtig? Und die gab es ja nach wie vor. Also die musste es ja.
Weil ich dachte, dass der Schiffsverkehr auch 2020 geringer war, hatte ich, weil dann gab es ja dieses Phänomen, dass es weniger Stickoxide in der Atmosphäre gab und Stickoxide werden ja durch auch Schiffsverkehr produziert.
Und war
da müssen wir vielleicht nochmal gucken.
Da müssen wir vielleicht nochmal nachgucken. War das mit den Stickoxiden denn auch auf den Bereich bezogen oder generell?
Nee, das war weltweit. Also
weltweit, weil ja. Also was es auf jeden Fall ja weniger gab, war so Kreuzschifffahrten und alles
andere. Ja, aber machen so Kreuzschifffahrten so viel aus vom Schiffsverkehr? Das werden ja hauptsächlich Frachtschiffe sein.
Ja, ihr seht, da das ist ein Rätselraten für uns. Vielleicht hat ja jemand eine gute Antwort von euch und kann uns schreiben. Speaking of Meeresbiologie. Nein. Aber wir kommen einfach zu unserer neuen Rubrik. Der Reddit-Eintrag der Woche. Meine Eltern versuchen mich zu überzeugen, dass Meeresbiologie ein potenzielles nutzloses Studienfach ist. Es hat also jemand quasi, das ist die Überschrift, da hat jemand nachgefragt, in welche Richtung es gehen soll. Und ich lese mal schnell noch vor, was der mehr dazu erklärt hat oder die Person mehr dazu erklärt hat. Hallo zusammen, ich studiere derzeit im Bachelor und plane, Meeresbiologie als Hauptfach zu wählen, eventuell ergänzt durch ein Nebenfach in Süßwasserbiologie. Schon immer wollte ich mit aquatischen Tieren arbeiten und hoffe, später eine Stelle an einem der Institute in meinem Bundesland zu finden. Allerdings, ich glaube, Ihre Worte haben mich verunsichert und jetzt zweifle ich an mir selbst. Gibt es hier Meeresbiologen, die bestätigen können, dass Ihr Studium, naja, eben nicht nutzlos war? Annabelle, hattest du dieses Gespräch schon mal mit deinen Eltern?
Ja.
Ja, wirklich?
Ja. Also nicht so ganz direkt, aber als ich Meeresbiologie studieren wollte, 2013, dachten meine Eltern, glaube ich, auch, oje, brotlose Kunst, so ungefähr.
Ja. Und was sagen die jetzt? Passt schon.
Also ich meine, ich weiß nicht, was sie jetzt denken, aber ich finde, ich habe mich relativ gut geschlagen und ich habe sogar in meinem Masterstudium ein Stipendium gehabt. Also ich bin, seitdem ich 21 bin...
Unabhängig.
Ja, meistens unabhängig, weiß ich nicht. Größtenteils. Aber es, also es ist, ich weiß es nicht, es ist halt super spannend, ne? Weil ich hab damals angefangen, bevor so ein bisschen diese Fridays for Future Hypewelle und sowas alles war. Und dann, finde ich, gab es auch gewisses erhöhtes Interesse in Naturwissenschaften und sowas alles. Und wir haben jetzt bei uns an der Uni wieder Gespräche, dass die Studenten, die sich für die naturwissenschaftlichen Fächer eingeschrieben haben, wieder sehr abgenommen hat und die gerade überlegen, weil also in Schweden aktuell sind Bachelor auf Schwedisch und dann für den Master gibt es die auf Englisch, so wie an vielen Orten, also um das einfach an eine größere Breite an möglichen Studenten auszuweiten. Mhm. Also es ist ja schon ein gewisser Rückgang in der Nachfrage sozusagen.
Wieder. Ja, ich weiß gar nicht, wie das an deutschen Instituten ist, ob das auch so ist, dass weniger Leute Wissenschaftsthemen MINT studieren wollen. Mhm. Das könnte man mal rausfinden, das finde ich auf jeden Fall interessant. Ich möchte aber zu diesem Reddit-Post sagen, dass so ein Studium, auf jeden Fall ein Meeresbiologiestudium, meines Erachtens nach nicht nutzlos ist, weil man A, nicht unbedingt in der Meeresbiologie bleiben muss. Das klingt jetzt so ein bisschen widersprüchlich, aber man lernt ja in diesem Studium erstmal bestimmte Skills. Das heißt zum Beispiel, sich Biodiversitätsdaten anzugucken. Man kennt sich mit Meeresschutz aus. Danach kann man bestimmt auch noch den Loop kriegen, in Landschaftsschutz zum Beispiel zu arbeiten. Man lernt auch, wenn man das unseren Diskussionen bezüglich des Papers gerade nicht gemerkt hat, man lernt auch physikalische Sachen, das ist wichtig. Man lernt Statistik, also allein diese Statistik-Skills, die man hat, die werden anderswo auch gefragt. Man lernt natürlich auch ganz viel Meeresbiologie-Spezifisches, also Arten und Ökosystem und so weiter. Aber es ist auch ganz viel Wissen, was du woanders anwenden kannst. Was ich allerdings der Person raten würde, was ich nämlich auch gemacht hat. Ich weiß nicht genau, was für ein Bachelor die Person macht, weil die Person
schreibt davon. Ich glaube, es ist so ein Biologie-Bachelor mit Fokus auf Meeresbiologie. Also
okay, weil ich finde das schon gut, sich am Anfang breit aufzustellen. Also einen Bachelor zu machen, der in alle Richtungen geht, weil dann kann man während des Bachelors immer noch herausfinden, was man machen könnte. Und du stehst am Ende von dem Bachelor dann mit einem Biologie-Bachelor da, was ja schon zeigt, dass du nicht nur meeresbiologisch aufgestellt bist, sondern du hast auch Ahnung von Chemie, jedenfalls bis zu einem gewissen Grad, und Physik und was man da nicht alles sowieso auch machen muss. Und dann nachher im Master sich zu spezifizieren, wenn man so will.
Ja, so ist ja auch gedacht. Macht.
So ist es ja eh meistens aufgebaut. Mhm. Und ja, ich finde, es ist immer richtig, das zu machen, wofür man sich interessiert, weil sonst hat man keine gute Zeit. Und dann brennt man auch viel mehr für die Sache und genau, und dann macht man sie meistens auch gut, sag ich mal.
Ja.
Das wäre mein Take.
Ich meine, das ist ja generell wahr für jedes Studienfach, das man macht. Es geht ja nur darum, sozusagen gewisse Fähigkeiten zu lernen, und ich weiß nicht, wie viel von seinem Grundstudium wendet man am Ende des Tages im Job an? Was sind das, vielleicht 10% oder so? Es geht ja eher darum, okay, wie lerne ich bestimmte Sachen zu interpretieren, zu analysieren, zu schreiben, die natürlich auf das gewisse Fach so ein bisschen zugeschnitten sind. Also eine Bachelorarbeit im Biologiebereich sieht bestimmt anders aus als in den Wirtschaftswissenschaften, so einfach vom Aufbau her. Oder
aber ich stimme dir zu, nur weil man Biologie Studium anfängt und dann Meeresbiologie als Hauptfach nimmt, heißt es nicht, dass du am Ende deines Weges auf der Polarsteuern stehst und CDD-Proben nimmst, zum Beispiel. Das kann auch bedeuten, dass du am Ende in der Behörde landest, oder das kann auch bedeuten, dass du mit Zahlen jonglierst, alles drum und dran. Und ich glaube, das ist vielen auch einfach nicht bewusst, dass eine Studiumwahl nicht Berufswahl bedeutet. Mhm. War mir vielleicht auch nicht so bewusst am Anfang.
Ja, aber ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen indoktriniert, ne? Du musst, dieser Druck, boah, mit 17 musst du jetzt wissen, was du beruflich machen willst, anstatt vielleicht eher, nicht, ich sage nicht, dass man, also man soll sich im Studium natürlich immer anstrengen und lernen und nicht einfach nur Zeit verplempern und Halligalli machen, aber man kann sich ja natürlich schon ausprobieren. Also wenn einem jetzt, weiß ich nicht, die Kurse in Frischwasserbiologie mehr Spaß machen als die Kurse in Meeresbiologie, dann weiß man ja vielleicht, dass man am Ende eher mit Flüssen arbeiten möchte oder das viel spannender findet, als sich mit Schildkröten zu befassen oder so.
Ja.
Obwohl, genau. Es gibt viele Frischwasser-Schildkröten. Das stimmt jetzt so per se nicht, aber
ja. Ja, genau. Also das ist unser Punkt dazu. Countdown.
Macht das, was euch Spaß macht.
Genau. Das wird sich alles meistens finden irgendwie. Ja, man muss natürlich ein bisschen offen bleiben, ne? Und sich nicht irgendwie nur auf Sachen versteifen. Aber ja, wenn plus, du jetzt gerade erstmal Spaß dran machst.
Wir arbeiten eh, bis wir 80 Jahre alt sind. Also da ist ja noch genug Zeit, um einen Karrierewechsel oder ein zweites Studium reinzukloppen. Also,
ja. Ganz genau.
Ja. Ich weiß nicht, ich habe auch immer Probleme ich weiß nicht, man will ja auch auf seine Eltern hören und was sie einem mitgeben im Leben, weil sie halt einfach so viel mehr Lebenserfahrung haben, aber am Ende des Tages ist es ja der Beruf, den du machst und nicht den deine Eltern machen. Ganz oder genau. Das Studium oder ja. Was auch immer.
Das stimmt so. Also hör da irgendwie auf dein Bauchgefühl. Denk natürlich nochmal gut drüber nach und so, aber das scheint ja eigentlich irgendwie ganz gut drüber nachgedacht zu sein.
Ja.
Ja, vielleicht haben unsere Hörenden ja auch eine Meinung und Erfahrung.
Ja, wir haben es bisher auch relativ gut geschafft.
Relativ gut.
Relativ gut.
Aber bis jetzt sind wir noch glücklich mit unserem Lebensweg, würde ich jetzt jedenfalls mal für mich behaupten. Aber es gibt ja in jedem Lebensweg oder Lebensfahrt Auf und Abs. Also gehört ja irgendwie auch dazu.
Ich weiß nicht, wir haben das schon ein bisschen abgeschossen, aber ich glaube, es ist nicht unbedingt so per se, was für ein Studium du unbedingt machst, ob du jetzt Biologie oder Geologie vielleicht studierst. Sondern gehe ich jetzt in die reine Forschung oder versuche ich vielleicht an einem behördennahen Institut wie dem BSH zu arbeiten und mich anders stark für die Meere oder ein Startup zu gründen oder, weiß ich nicht, professioneller Taucher werden, Berufstaucher oder, ja, es gibt so viele Möglichkeiten.
Und man muss auch dran denken, man fängt ja sein Studium an, ich meine, wie alt ist man im Bachelor? 18, 19, 20, 5 Jahre später bist du ein anderer Mensch. Es ist einfach so. Und du willst auch andere, also man entwickelt sich ja weiter und man will andere Sachen und man findet sich anders und ist dann auch vielleicht auch so eine Frage, wo man leben will und wer man sein will, was man am Tag machen will. Also man entwickelt sich ja kontinuierlich weiter und gerade diese Studienzeit ist ja auch so wichtig für die Charakterbildung, um rauszufinden, was will ich, wer bin ich. Ja, so war das jedenfalls bei mir.
Ich glaube, ich habe im Studium nicht genug gechillt. Ich habe einfach zu viel gemacht.
Und habe einfach, so krass gechillt habe ich auch geändert. Nicht, aber weiß ich nicht, man lernt schon viel über sich selbst, finde ich, weil das ja auch so ein bisschen, man zieht von zu Hause aus, man lebt alleine und genau, es geht einfach alles in diese Richtung, wo man dann viel über sich nochmal rausfindet. Und der Mensch entwickelt sich ja kontinuierlich weiter, also auch ohne Chillen. Vielleicht hast du genau das rausgefunden, Annabelle, dass du nicht chillen kannst und nicht chillen willst.
Ja, ich weiß nicht. Es ist halt immer so, wir haben halt auch nur ein Leben sozusagen. Nö, nicht sozusagen, ist so. Punkt. Und muss halt irgendwie das machen, wofür man, finde ich, brennt und was man für wichtig empfindet. Es ist halt eine andere Einstellung, ne? Ich sehe das in letzter Zeit sehr oft bei Freunden von mir. Ich meine, ich arbeite viel und ich arbeite auch gerne. Aber bei denen ist es halt so, die arbeiten nicht gerne und freuen sich dann aber auf ihren Urlaub. Und ich denke mir so, eher so, oh Mann, was soll ich in meinem Urlaub denn machen? Dann darf ich ja nicht arbeiten, sozusagen. Es ist halt eine andere Herangehensweise. Arbeitest du für die Erfüllung des Jobs oder arbeitest du, um in Urlaub zu gehen, sozusagen?
Oder ein gutes Mittelding dazwischen, das geht auch, möchte ich mal kurz erwähnen.
Oder das.
Man kann auch seinen Job sehr mögen und trotzdem sehr den Urlaub genießen.
Ja,
ist auch möglich.
Das habe ich noch nicht gefunden. Ich arbeite okay. noch dran. Aber.
Ja. Okay, also vielleicht können wir es hier so ein bisschen beenden und sagen, dass wir glauben, dass ein Meeresbiologiestudium nicht nutzlos ist und dass deine Eltern dir da vielleicht nicht so reindrehen sollen. Andererseits, Eltern machen sich einfach Sorgen. Erklär denen das einfach. Genau. Okay, damit kommen wir schon zum Ende unserer Folge, oder?
Ja, das war's.
Genau. Ja, in 2 Wochen stelle ich euch dann wieder ein Paper vor. Es geht um die nächste Challenge. Ja,
Challenge 2.
Challenge 2, genau. Super. Dann sagen wir tschüss.
Tschüss, vielen Dank bis zum nächsten Mal. Wellenbrecher ist eine Initiative von ECOP Dach und eine anerkannte UN-Ozean-Dekade-Aktivität. Produktion Annabel von Jakowski und Eva Räufer, Grafikdesign Spaghetti Shark, Musik Florentin Seifert, Schnitt und Management Annabel von Jakowski.